Es ist große Freude für mich, wieder hier zu sein. Ganz, ganz herzliche Grüße von meiner Frau. Die kann diesmal nicht dabei sein. Wir sind gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen, wie manche von euch auch. Und sind noch längst nicht alle Koffer ausgepackt. Und morgen Mittag müssen wir schon wieder los. Also es ist ein bisschen eng. Und von daher ist sie jetzt nicht dabei. Aber sie grüßt euch ganz, ganz herzlich. Das soll ich unbedingt sagen. Und jetzt habe ich es gesagt. Sie kann die Kassette dann hören. Und es ist alles in Ordnung. Super. Ja, das, was ich heute Abend so aus dem Wort euch bringen möchte, oder die Idee dazu ist schon vor längerer Zeit, bestimmt vor einem Dreivierteljahr oder so, entstanden, als wir mal ein Gespräch hatten über bestimmte Problematiken. Und dann machte ich so ein paar Bemerkungen und dann hieß es ja, das wäre doch gut, dass man das mal so kompakt so sich anschaut im Worte Gottes. Dies, was heute Abend hier so entwickelt werden soll, ist ein wesentlicher Bestandteil des Fundamentes dieser Gemeinde und jeder gesunden oder gesund werdenden neutestamentlichen Gemeinde. Und ihr lebt schon auf diesem Fundament und ihr baut auch auf diesem Fundament. Aber es ist ganz, ganz wichtig und dazu soll dieser Abend auch dienen, dass möglichst flächendeckend und möglichst umfassend bei jedem, der zu dieser Gemeinde gehört, ein Verständnis da ist von diesem Fundament. Das reicht nicht aus, dass wir auf diesem Fundament gepflanzt sind und dort irgendwie dann gebaut werden, sondern wir müssen auch selber dieses Fundament kennen. Dazu soll dieser Abend da sein oder mit dazu beitragen, sagen wir es mal ganz bescheiden. Ein bisschen genauer, diese Lehre soll uns helfen, Konflikte, die es in der Gemeinde gab, gibt und geben wird, zu verstehen und uns zu positionieren, unseren Platz zu finden in all dem, was da so geschieht, um da gesund und heile durchzukommen und um auch anderen die gleiche Gelegenheit zu geben. Ich beginne damit, dass wir uns noch einmal vor Augen führen, dass in der Gemeinde wir es mit zwei einander entgegengesetzten Tendenzen oder Trends zu tun haben. Und diese beiden Dinge berühren uns, oder diese Strömungen oder diese Kräfte. Und sie erzeugen halt, weil sie gegengesetzt sind, sie erzeugen diese Spannungen und Probleme, Konflikte, auch manchmal bis hin zu Trennungen. Zwei entgegengesetzte Strömungen. Lass uns mit der ersten beginnen. 2. Timotheus Kapitel 3. Eine Schriftstelle, die von außerordentlicher Bedeutung ist. Es ist eine Prophetie. Paulus prophezeit hier. Dies aber wisse, 2. Timotheus Kapitel 3, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Schwere im Sinne von schwierig, ein Wort, das sonst eigentlich Menschen charakterisiert, schwere Zeiten eintreten werden. Diese Zeiten werden schwer sein, weil wir es mit schwierigen Menschen zu tun haben. Diese Menschen kommen zu uns und diese Menschen brauchen Hilfe, brauchen Heilung, brauchen Wiederherstellung. Aber sie kommen zunächst mal so, wie sie nun mal sind. Und warum sind die Zeiten schwierig oder werden schwierig? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldlieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, eine äußere Form, die in ihrem Verhalten sich ausdrückt, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Jetzt lese ich noch ein bisschen weiter unten. Vers 13, böse Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei. Der Mensch Gottes kann richtig sein durch die Kraft des Heiligen Geistes, der das Wort anwendet. Es ist nicht eine Latte, die so hoch ist, dass wir sie nie erreichen können. Paulus sagt, wenn diese Dinge dann da sind, der Mensch Gottes, der soll richtig sein. Wir werden richtig sein in den Augen Gottes. Wir werden richtig sein. Halleluja. Wo sind wir jetzt? Richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, um bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden werden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Vielleicht nur bis hierhin, der Satz geht weiter, aber ich mach mal. Nur bis hierhin. Das ist die eine Passage, die redet von diesem Trend. Jesus prophezeit das in Matthäus 24, 12, eine Zunahme von Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Das ist natürlich in erster Linie auf die Welt gemünzt. Aber in dieser Passage sehen wir eindeutig, dass das hier auf Gläubige zutrifft oder von Gläubigen handelt diese Passage. Es sind Menschen, die haben die äußere Form einer Gottseligkeit, aber die Kraft ist nicht da. Und sie sind in der Gemeinde, sie sind unter uns oder sie wollen hineinkommen. Und Gott möchte an ihnen handeln, Gott möchte sie annehmen, so wie sie sind, aber er möchte sie nicht so lassen, wie sie sind. Und das ist Gemeinde. Die nimmt alle an, wie sie sind. Und lässt keinen so, wie er ist. Das ist Gemeinde. Und die beiden Dinge müssen zusammenkommen. Die müssen unbedingt zusammen sein. Sonst sind wir nicht in Balance. Wenn es heißt, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, dann ist sie eindeutig Kinder Gottes, ist gemeint. Gläubige. Sie wenden sich ab von der gesunden Lehre und suchen sich irgendwelches Zeug, was irgendwie exotisch ist und was aufregend ist. Aber sie wenden sich von der Wahrheit ab. Was für eine Tragik. Und auf der anderen Seite haben wir das Wirken des Heiligen Geistes. Und er hat ein Ziel, er will eine Braut bereiten für Jesus. Und Jesus selber in der Kraft des Heiligen Geistes durch sein Wort, er reinigt die Gemeinde durch das Wasserbad des Wortes. Er reinigt die Gemeinde, damit er sich selbst heilig und herrlich darstellt. Er will und er wird eine Gemeinde haben, über die er sich nur freuen kann und wo er der ganzen Welt sagen kann, schaut her, das sind meine Leute. Das ist das Werk, das Wunderwerk, was ich in ihnen vollbracht habe. Jesus wird vor der Welt prahlen mit der Schönheit der Gemeinde. Und wir lesen, dass das kein Wunschtraum ist vom Apostel Paulus und von Jesus am Ende dieses Buches. Die Frau hat sich bereitet. Die Braut hat sich herrlich gemacht. In Offenbarung 19 siehst du das. Für das Hochzeitsmahl. So das geschieht. Und das sind zwei Spannungsfelder. Das sind zwei Kräfte, die sich reiben. Die einen wollen in die eine Richtung ziehen und die andere wollen in die andere ziehen. Und mittendrin stehen Menschen, die alle eine Vergangenheit haben, die alle eine Prägung haben, die alles Mögliche hatten, nur nicht Ideen, was das Reich Gottes ist. Und diese Menschen kommen und diese Menschen sollen nicht nur angenommen sein, sondern sie sollen verändert sein. Und in diesem Prozess der Veränderung, den wir verstehen müssen, wie der funktioniert, gibt es nun einmal die Erfahrung, dass nicht jeder gleich oder auf Anhieb und manche auch auf lange Sicht überhaupt nicht das Gnadenwerk Gottes an ihrem Leben zulassen, obwohl sie Kinder Gottes sind, obwohl sie zu Jesus gehören und von Neuem geboren sind. Sie widersetzen sich dem, was der Heilige Geist in ihrem Leben tun will. Und dann gibt es Konflikte und dann gibt es Auseinandersetzungen. Eine Gemeinde im Heiligen Geist ist nicht eine Gemeinde ohne Probleme, sondern es ist eine Gemeinde, in der die Probleme nach den Prinzipien und dem Wesen Gottes gelöst werden. Viele Leute sind auf der Suche nach einer problemlosen Gemeinde. Das gibt es nicht. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob die Probleme mit Menschenweisheit gelöst werden und dann macht man noch mehr Probleme, oder ob wir Gottes Weisheit anwenden und wir kommen zu wirklichen Lösungen, die Menschen helfen und die Gott Ehre machen. Das ist der Unterschied. So, wir suchen nicht eine problemlose Gemeinde, sondern eine Gemeinde Gottes im Neuen Testament und auch in der heutigen Zeit wird eine Gemeinde sein voller Probleme und voller Lösungen. Halleluja. Unser Gott ist ein Gott, der Lösungen schafft. Und wir werden von diesen Konflikten berührt. Manchmal direkt, weil es uns betrifft, manchmal indirekt, weil es Menschen betrifft, die uns nahestehen, die wir kennen, mit denen wir vielleicht sogar befreundet sind oder ganz enge, intensive Beziehungen haben. Und wir müssen verstehen, wie wir in diesen Konflikten uns positionieren. Und wir müssen aus der Sicht Gottes diese Konflikte verstehen. Es reicht nicht aus, so naiv irgendwie zu denken, wie manche Leute, ja, da haben sie sich verkracht, die verstanden sich nicht. Und naja, ich weiß auch nicht, die einen sagen so, die anderen so, wer weiß, wer recht hat. Und wir brauchen eine Sicht von Gott, damit wir nicht hineingerissen werden in etwas, was uns runterzieht. Dass wir eine Orientierung haben, Dinge einsortieren können und beurteilen können. Wenn ich sage, dass die Braut bereitet wird, dann ist es ein Werk der Reinigung, das der Herr tut. Und Reinigung, dieses Werk Gottes, ist ein Werk an den Herzen. Die Herzen werden gereinigt. Vor ungefähr 10 Jahren, ziemlich vor 10 Jahren, habe ich ein sehr prägnantes, kurzes, aber sehr, sehr wichtiges, wie ich empfinde, Wort vom Herrn gehört, wie ich das selten in dieser Klarheit so erlebe. Und der Herr sprach ganz, ganz deutlich zu mir und sagte, dies ist die Zeit, wo die Herzen offenbar werden. Dies ist die Zeit, wo die Herzen offenbar werden. Gott macht Herzen offenbar aus einem einzigen Grunde, weil er helfen will, weil er zur Buße bringen will, weil er zurechtbringen will. Nicht, weil er jemanden bloßstellen will oder demütigen will oder zur Schau stellen will und Verachtung ausdrücken möchte, sondern Gott macht Herzen offenbar, weil er Heilung und Wiederherstellung schenken möchte. Manche Leute glauben, weil sie das verkürzt nur nehmen aus Apostelgeschichte 15, dort heißt es, dass die Herzen gereinigt wurden durch Glauben. Sie denken, ja, das ist die Bekehrung, man hat sich bekehrt und wir haben unser Leben Jesus gegeben, das Blut des Lammes hat uns gereinigt und die Herzen sind gereinigt und fertig. Diese Schriftstelle muss kombiniert werden mit anderen Schriftstellen und dann sehen wir, dass man das nicht so verkürzt sehen kann. Die Bekehrung ist die Tür, durch die wir gehen, die Tür in das Behandlungszimmer, wo wir hineingehen. Die Bekehrung ist die Voraussetzung, dass ein Werk der Reinigung in unserem Herzen stattfinden kann. Die Bekehrung ist nicht das komplette, durchgängige Werk der Reinigung. Das müssen wir verstehen. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das Ziel der Unterweisung. Nicht der Staat, das Ziel. Zwischen Staat und Ziel ist eine Strecke zu gehen. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Was haben wir, bis wir Liebe oder bevor wir Liebe haben aus reinem Herzen? Liebe, aber aus einem gemischten Herzen, die noch nicht klar und geläutert ist. Paulus sagt es zu Timotheus dann auch noch so, 2. Timotheus 2, 25, er redet von Frieden, er soll nach Frieden trachten mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Warum hat Paulus nicht so viel Glauben und so viel Liebe, dass er sagt, Timotheus soll nach Liebe trachten mit allen? Nach Frieden mit allen. Weil Paulus ein Realist ist. Weil er weiß, Demut und Stolz werden nie eine Einheit eingehen. Reinheit und Unreinheit werden nie Freunde werden. Herrschen und dienen werden sich nie küssen. Und es gibt keinen Frieden in der Gemeinde mit Menschen, die den Herrn nicht aus reinem Herzen anrufen. Oder sagen wir es ein bisschen optimistischer, aus reinem Herzen anrufen wollen. Die wenigstens das Ziel haben, die das Ziel erkannt haben und ergriffen haben. Es geht um mein Herz, es geht um Reinigung und ich will, dass Gott sein Werk tut an meinem Herzen. Ich will, dass mein Herz gereinigt wird, damit ich in Frieden mit allem leben kann. So, die Quelle von Unfrieden in der Gemeinde ist ein unreines Herz. Das ist, was diese Schriftstelle sagt. Frieden mit all denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ungereinigte Herzen in der Gemeinde bringen Unfrieden in die Gemeinde. Es ist nicht, weil wir verschieden sind und weil wir verschiedene Geschmäcker haben, sondern es hat etwas mit dem Zustand des Herzens zu tun. Was bedeutet ungereinigt? Ungereinigte Herzen sind Herzen mit verkehrter, selbstsüchtiger Motivation. Das sind ungereinigte Herzen. Herzen, die erfüllt sind von dem Verlangen, dem Herrn zu dienen, aber dieses Verlangen ist nicht gereinigt. Dieses Verlangen ist nicht sauber, sondern es ist vermischt, es ist durchsetzt. Da ist viel Gutes, aber da ist auch einiges Schlechtes. Und dieses Schlechte führt dazu, dass immer wieder Reibungen, Spannungen und Konflikte hervorkommen. Und die Bibel redet an manchen Stellen, und besonders Paulus, aber auch andere, von Dienst, christlichem Dienst mit verkehrter Motivation. Und es ist Gott nicht genug, dass wir ihm dienen, sondern wir sollen ihm aus reinem Herzen dienen. Es geht ihm mehr um das Sein als um das Tun. Klar sollen wir arbeiten, wir haben es vorhin gelesen, die Werke haben eine wichtige Rolle in unserem Leben, aber die Betonung ist nicht das Tun, sondern die Betonung ist der Zustand, ist das Sein, ist das, was Gott in uns gewirkt hat. Philipper 1, 15, Paulus redet hier sogar vom Verkündigungsdienst. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Menschen können Christus predigen aus Neid heraus. Das ist, was Paulus sagt. So, hier haben wir erstens den Beweis, es gibt Dienst aus einem ungereinigten Herzen. Und noch etwas anderes können wir aus dieser Schriftstelle nehmen. Paulus im Heiligen Geist konnte verkehrte Motivation erkennen. Wie kann er das sonst schreiben? Paulus konnte verkehrte Herzensmotivation kennen. Ich kenne so ganz fromme Leute und du hast sie dann in der Seelsorge und du sagst etwas über ihr Herz und sie sagen, mein Herz kennt nur Gott und du kannst überhaupt nichts darüber sagen. Das ist nicht apostolische Sichtweise. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die behaupten, sie geben vor, sie kennen Gott, aber sie verleugnen ihn mit ihren Werken. Ihre Werke beweisen, dass sie Gott nicht kennen, weil wenn sie ihn kennen werden sie diese Werke nicht tun. Wenn sie ihn kennen würden, werden sie diese Werke nicht tun. So, das ist eine von mehreren Schriftstellen, die davon redet, dass nicht nur Gott an unserem Herzen handelt, sondern auch Gott andere Menschen gebraucht, manchmal uns die Augen aufzutun über den Zustand unseres Herzens. Ich glaube, Gottes erste Wahl ist, dass wir so vorsichtig und so bereit und so offen und so belehrbar sind, dass was immer er uns mitteilen muss, er uns durch sein Wort und durch seine Gegenwart persönlich mitteilen kann. Gott hat keine Freude daran, uns irgendwie vor allen zu demontieren. Das ist nicht Gottes Art. Er könnte das, aber er tut das nicht, weil er uns lieb hat. Gehen wir ein bisschen weiter und schauen uns noch andere Schriftstellen an mit dieser Aussage, dass es Dienst gibt mit verkehrter Motivation. Apostelgeschichte 20. Den Ältesten wird dort gesagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, Hirtendienst zu tun, die er sich erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Die Gemeinde gehört dem Herrn und der Herr setzt Älteste ein durch den Heiligen Geist und die Ältesten haben Hirtendienst zu leisten und sie haben die Gemeinde zu hüten. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen hinter sich her. Hier haben wir Dienst aus einem ungereinigten Herzen. Es sind selbstsüchtige Motive. Menschen wollen aus dem Dienst etwas haben für sich. Und deswegen ist der Dienst nicht rein. Der Dienst führt nicht Menschen zum Herrn in ein tieferes Erkennen und tieferes Lieben des Herrn und tiefere Abhängigkeit vom Herrn, sondern der Dienst wird missbraucht. Das ist eigentlich gar kein Dienst, aber es sieht so aus wie ein Dienst. Der Dienst wird missbraucht, um Menschen an sich zu binden. Mir kommt eine Passage aus einem Song von Jason Upton. Da singt er von Powerful Weaklings practicing their politics, stealing Jesus' bride. Mächtige Schwächlinge, die politische Spielchen treiben und die Braut von Jesus stehlen. So ungefähr könnte man das übersetzen. Und es gibt so etwas. Und die Bibel redet davon. Und Paulus an vielen Stellen geht auf diese verkehrten Dinge ein. Und er möchte, dass wir alle Gesundes von Ungesundem unterscheiden können. Nun in einer Gemeinde, wo es eine gesunde und intakte Leiterschaft gibt, ist das nicht so das Problem, dass das gleich irgendwie mit gewaltigen Diensten irgendwie einhergeht. Aber sehen wir weiter. Hier ist die Betonung auf jeden Fall, aus dem ungereinigten Herzen kommt etwas, was Jünger abzieht, hinter sich her abzieht, heißt ja weg von etwas, weg von was? Weg von der Nachfolge Jesu in eine verkehrte Bindung, in eine verkehrte Abhängigkeit. Und niemals, ob wir Hauskreisleiter sind, ob wir Älteste sind, ob wir einfach nur einen Neubekehrten irgendwie bejüngern, niemals dürfen wir diese Verschiebung in unserem Herzen zulassen, dass wir denken, dieser Mensch gehört mir. Menschen hat Gott sich erworben durch sein Blut. Und wir sind ihre Diener und sie sollen mehr zum Herrn kommen und sie sollen den Herrn mehr kennenlernen. Und sie gehören niemals uns. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Petrus, vielleicht lesen wir es jetzt nicht, aber ihr könnt euch notieren, 2. Petrus 2, 1 bis 4, auch er spricht von falschem Dienst. Und aus Habsucht werden dort Menschen verkehrte Dinge bringen. Aus Habsucht. Wiederum das ungereinigte Herz. Ein Herz, das etwas haben will. Das von einer Sucht getrieben ist, etwas haben zu wollen. Das muss überhaupt nicht und wird sicherlich nicht in erster Linie materielles oder finanzielles sein, sondern das sind ganz andere Dinge. Sehr versteckte, heimliche Dinge. Ansehen, Ehre, Anerkennung, sozialer Status, Identität, Erfüllung, Befriedigung, all diese Dinge. Und der Dienst, egal welchen Dienst wir tun in der Gemeinde, ob das sichtbar ist oder mehr im Hintergrund ist, ist niemals uns gegeben, um daraus unsere Befriedigung, unsere Identität, unser Wertgefühl und so weiter zu ziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und sehr viele Probleme entstehen, weil ein unbefriedigtes Herz sich in den Dienst stürzt und versucht, mit dem Dienst diesen Mangel auszufüllen. Und das muss scheitern, weil dieses Loch in unserem Herzen ist so riesengroß und so abgrundtief, dass kein Dienst, keine Anerkennung, kein Applaus, keine Bewunderung, keine Zustimmung von Menschen jemals ausreichen würde, dieses Loch zu füllen. Und weil wir das dann nicht verstehen, bemühen wir uns noch mehr, um endlich diese Befriedigung, diese Sättigung, diese Identität zu finden. Und statt dass es besser mit uns wird, wird es immer schlimmer. Wir sind gemacht, um in Gott selbst, in der Begegnung, in der Gemeinschaft mit ihm, unseren Frieden, unsere Identität, unsere Erfüllung zu finden. Dazu sind wir gemacht. Und eine gesunde Gemeinde, die einen geistlichen, gesunden Gemeindebau betreibt, ist eine Gemeinde, die darauf achtet, dass die Neubekehrten zuallererst diese Priorität haben. Es geht nicht um Dienst, es geht darum, Gott kennenzulernen, es geht darum, in ihm alles zu finden. Alle Heilung, alle Liebe, alle Bestätigung, alle Wiederherstellung von Minderwertigkeit und all diese ganzen Geschichten, Ablehnung und diese Sachen. Das ist das Allererste. Gott hat uns nicht gerufen, zuerst eine Dienstgemeinschaft zu sein. Wir sollen dienen, wir sollen unseren Platz einnehmen, wir sollen nicht faul sein, sondern fleißig sein. Aber die Motivation muss stimmen und Gott will an unserer Motivation arbeiten. Eine weitere Schriftstelle, die ich jetzt auch nicht lese aus Zeitgründen, Epheser 4, 14 und 15, auch da redet er von Betrug, der in der Gemeinde stattfinden kann. So, Paulus ist ein Realist. Er sagt nicht, alles ist schön, wir lieben alle Jesus und alles ist gut. Sondern sagt, da findet Betrug statt. Und dieser Betrug, den müssen wir sehen. Und wir müssen uns davon fernhalten, sei es, dass wir die Eingefangenen sind, sei es, dass wir welche sein wollen, die andere einfangen wollen. Dieser Betrug muss durchschaut werden und es kann so sein. Und das ist das Normale in der Gemeinde. Philipper Kapitel 2. So erfüllt nun meine Freude, Vers 2, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Das hört sich so harmlos an. Wir sollen nichts aus eitler Ruhmsucht, aus Eigennutz tun. Dahinter steht, alle kennen aus persönlicher Erfahrung das Werk der Reinigung Gottes an ihrem Herzen. So hinter diesem kleinen halben Vers tut sich eine ganze Welt auf von einem tiefen Handeln Gottes an unserem Herzen. Sondern dass in Demut einen anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wenn diese Gesinnung nicht da ist, wenn wir nicht Diener sein wollen, die loslassen, die nichts beanspruchen. Das ist ja was, wenn das dann der Text weitergeht, wie Jesus beschrieben wird. Er hat nichts festgehalten für sich, sondern er war bereit, aus Gehorsam alles loszulassen, alles hinzulegen, sich zu erniedrigen. Und ein häufiger Grund für Konflikte und für Spannungen ist, dass Menschen diese Haltung nicht einüben und leben wollen, sondern sie wollen haben und sie ziehen an sich. Mir fällt ein Mann ein in einer Gemeinde, der bewusst geplant hat, sich Dinge anzueignen, wichtige Fähigkeiten im technischen Bereich und so weiter, mit dem Ziel, die Gemeinde von sich abhängig zu machen, mit dem Ziel, sich unentbehrlich zu machen, um dadurch eine Machtposition aufzubauen. Das hat er eiskalt über Jahre geplant. Das ist später dann alles rausgekommen. und hat sich Fertigkeiten angeeignet, die sehr begehrt waren im Bereich von Soundtechnik und Computer und so weiter und hat die Gemeinde von sich abhängig gemacht, eiskalt geplant. Der Tag kommt, wo Herzen offenbar werden. Der Tag kommt, wo die Spannungen sich entladen und wo offenbar wird. Hier liegt etwas völlig Verkehrtes vor und es muss gehandelt werden. Es kann keinen Frieden in der Gemeinde geben, solange selbstsüchtige Motivation die treibende Kraft sind. Wer aus selbstsüchtiger Motivation dient, und das sind oftmals Menschen, die mehr tun als andere. Ich sage nicht, dass jeder, der mehr tut als andere, dass der falsche Motive hat. Das habe ich eigentlich gesagt. Aber oftmals ist es so, dass das irgendwie so ein Merkmal ist. Und das sind nicht unbedingt große, gewaltige Dinge, die irgendwie von denen alles abhängt. Das können ganz kleine Dinge sein. Ich kenne eine Situation, wo jemand die Verantwortung hatte, mit dem Korb bei der Opfersammlung durch die Reihen zu gehen. Das ist nicht so eine super gewichtige Angelegenheit oder Dienst. Ja? Aber eines Tages hat sich ergeben, dass diese Person irgendwie, ich weiß nicht, als das Opfer dran war, auf Toilette war oder nicht gesehen wurde von dem, der den Gottesdienst geleitet hat. Und jemand anders wurde beauftragt, du geh mit dem Korb rum. Eine harmlose Angelegenheit. Ich meine, die Welt stürzt nicht ein, wenn du den Körbchendienst hast und einen Sonntag tust du ihn einmal nicht. Ihr macht das gar nicht so, ja? Aber ich meine, in manchen Gemeinden wird ein Korb rumgegeben, ja? Und dann kam das alles heraus. Vorwürfe gegen die Ältesten, ihr wollt mir meinen Dienst wegnehmen, ja? Und das war alles nur aus der Situation. Also niemand hat sich etwas Böses dabei gedacht, ja? Aber dann kommt das irgendwann heraus. Gott schafft Situationen. Und wir müssen dann diese Situation, die dann eskaliert, wir müssen sie beim Schopf packen. Das ist die Gelegenheit, jetzt einzugreifen. Jetzt zu sagen, komm, jetzt setzen wir uns einmal hin. Was ist eigentlich passiert? Worum geht's eigentlich? Wenn wir die Gesinnung haben wie Jesus, dass wir nichts festhalten, dass wir nichts beanspruchen, müssen wir uns auch nicht aufregen, wenn uns was weggenommen wird. Nur der, der was festhält, regt sich auf, wenn ihm was weggenommen wird. Manchmal gibt es Situationen, dass es notwendig ist, aus seelsorgerlichen Gründen, jemanden von seiner Aufgabe zu entbinden. Jemand ist Hauskreisleiter, es gibt Probleme in der Familie und die Ältesten sagen, du, wir glauben, du brauchst eine Auszeit, du musst ein Jahr lang investieren in deine Ehe, in deine Familie und wir entlasten dich und machen Raum, dass du durch diese Prozesse gehen kannst, wir begleiten dich auch und du wirst jetzt einmal für eine Weile nicht den Hauskreis leiten. Und dann wird offenbar, wo das Herz war, war es, ich bin jetzt Hauskreisleiter. Ich bin jetzt dabei aufzusteigen. Demnächst werde ich Leiter von Hauskreisleitern und übermorgen werde ich Ältester und dann werde ich Papst der Region oder irgendwie so etwas. Ein wichtiger Grundsatz. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Dienste und Positionen. Es gibt keinen Rechtsanspruch, den man einklagen und einfordern kann. Wo man sagen kann, das muss mir aber gelassen werden, das habe ich schon immer so gemacht. Wenn wir die Haltung haben, Philipper 2, wie Jesus, sagen wir, okay, ich soll nicht mehr Hauskreisleiter sein, darf ich vielleicht den Besen haben oder den Wischer für die Fenster oder was darf ich hier tun? Irgendwas möchte ich tun, was darf ich tun? Ich stehe nicht zur Verfügung, ich beanspruche nicht etwas. Versteht ihr? Diese Gesinnung bringt Frieden, die Gesinnung, sich zu erniedrigen und Diener sein zu wollen und loszulassen, nichts festzuhalten, nichts zu beanspruchen. Wir haben eine größere oder sehr große Krise in unserem eigenen Dienst gehabt, als wir eine Situation hatten, die sich so zugespitzt hat. Da war eine Person, das haben wir hinterher dann erst alles so verstehen können, wo ein starkes Verlangen war, jemand sein zu wollen. Sie gehörte zum Team und hat dann anderen Leuten, aber nicht mir selber, erzählt, Gott hat zu ihr gesprochen und sie wird mit mir reisen. Nie mit mir darüber gesprochen, aber anderen Leuten gesagt, Gott hat zu ihr gesprochen und sie wird mit mir reisen und noch verschiedene andere Dinge. Dann gab es eine Situation, jemand musste genommen werden als Anleitung oder als Anlaufstelle oder als Koordinator für den Gebetsdienst. Und sie wurde nicht genommen, jemand anders wurde genommen. Und dann ist die ganze Geschichte so eskaliert. Und dann hatte sie Offenbarungen darüber bekommen, dass da diese Person, die jetzt sozusagen ihr die Aufgabe weggenommen hat, dass die eine verkehrte Motivation hat, dass sie eine emotionale Bindung hat zu mir, dass da was nicht stimmt. Kein Wort mit mir geredet, kein Wort mit meiner Frau, kein Wort mit meiner geistlichen Leiterschaft, sondern nur dieser armen Frau zugesetzt. Und die war so eingeschüchtert, dass sie gar nicht wusste, was sie damit tun sollte. Wenn die gewusst hätte, wie die Ordnung Gottes ist, hätte sie einfach gesagt, du pass auf, du denkst, ich habe eine emotionale Bindung zum Hartwig, dann gehen wir jetzt zusammen mal zum Hartwig, gleich in Gegenwart seiner Frau, und dann bringen wir das mal auf den Tisch und dann wollen wir sehen, was da dran ist. Aber sie, wer falsche Motive hat, hält sich auch nicht an die Ordnung Gottes. Weil die Ordnung Gottes sind ein Raster, wo du sofort gegen die Wand knallst. Wo das Verkehrte sofort offenbar wird. So diejenigen, die verkehrte Dinge im Herzen haben und das nicht loswerden wollen, umgehen oder versuchen zumindest, was in einer funktionierenden Gemeinde nicht möglich sein wird, sie versuchen, die Ordnung Gottes zu umgehen. Schlussendlich, weißt du, was passiert ist? Diese Frau fing an, anderen Leute Misstrauen ins Herz zu säen. Mit Verdächtigungen. Schlussendlich zog sie in eine andere Stadt zu einem Pastor, der mir bekannt ist, und hat ihm erzählt, dass wir eine emotionale Beziehung haben, diese Mitarbeiterin und ich. Und er war völlig schockiert, hat das alles geglaubt, wusste auch nicht, was die Ordnung Gottes sind. Statt sie zu fragen, hast du denn mit dem Hartwig und mit seiner Leiterschaft darüber gesprochen, hat er sich das so zu eigen gemacht und hat mir dann ein warnendes Mail geschrieben und du, das darfst du nicht und du musst umkehren und solche Sachen. Ja. Und hat überhaupt nicht durchschaut, was diese Frau treibt. Es war einfach nur purer Neid. Es war einfach nur die Frustration, nicht das zu bekommen, was sich erhofft hat, auf der Plattform unseres Dienstes werden zu können. Menschen wollen Karriere machen, bis Gott Herzen geöffnet hat, überführt hat und gereinigt hat, sind in unserem Herzen Motive, die nicht in Ordnung sind. Und Gott klagt uns deswegen nicht an, aber er sagt, bitte lasst euch helfen, bitte erlaubt ein tiefes Werk. Geht nicht in diese Täuschung, die dir sagen möchte, alles, was man über mein Herz wissen kann, das weiß ich schon. Wir kennen nicht unser eigenes Herz. Gott ist es, der Herzen erforscht. Und Gott macht Herzen offenbar, damit wir umkehren können. Und wir wissen von unserem eigenen Herzen nur das, was Gott uns offenbart hat. Vielleicht hat er aus lauter Gnade, weil wir noch nicht standfest genug sind und noch nicht sicher genug sind in deiner Liebe, die dicksten Hämmer noch zurückgelassen. Für später. Gott macht das nach Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen. Weil er muss sehen, dass wir immer noch im Balance bleiben, dass wir mit all den Dingern, all diesen Abgründen, die da offenbar werden in unserem Herzen, wir immer noch glauben, wir sind begehrt, geliebt und wir sind wunderbar und wir sind geschätzt und er ist für uns. Und wenn dieser Glaube an diese absolute Bejahung des Vaters noch nicht da ist oder nicht ausreichend da ist, wird Gott nicht die Untiefen des Herzens offenbaren. Er wird das nicht tun, weil wir das nicht ertragen können. Weil wir eine Prägung haben aus der Welt, mehr oder weniger sichtbar, bei uns allen. Schlimme Dinge, die über uns offenbar werden, sind ein Angriff auf unseren Wert. Weil wir unsere Identität und unser Wert aus unserem Gutsein beziehen wollen. Und es muss ein Wandel stattfinden. Wir müssen begreifen, wir sind wertvoll, weil der Vater uns wertvoll findet. Nicht, weil wir so prächtige Kerle sind und das meiste schon richtig machen. Wir sind wertvoll, weil Gott so fühlt. Nicht, weil wir etwas gemacht haben, sondern weil Gott so über uns fühlt. Das ist nichts, was wir geleistet haben. Und das braucht eine Weile, diese Verwandlung, dieser Wechsel vom Vertrauen auf unsere Errungenschaften, auf unsere Bildung, auf unseren Titel, auf unser Können, auf unsere Begabungen, Musikalität oder Rechnen oder irgendwelche anderen Dinge, hin zu der einfachen Tatsache, ich bin wertvoll, weil er sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Das geschieht nicht am Tag der Bekehrung. Das geschieht auch nicht in den ersten Wochen und Monaten. Das ist ein Prozess. Und Gott gibt uns Zeit für diesen Prozess. Gar kein Problem. Was wir nur nicht tun dürfen in der Gemeinde, uns verhärten, uns verschließen und uns überheben über andere und uns so über andere stellen, dass wir sagen, was du über mich zu sagen hast, das kann gar nicht richtig sein, weil ich weiß alles über mich. Und Gott hat mir alles gezeigt. Und ich brauche dich nicht. Und Gott wird dich nicht gebrauchen, mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Augen aufzutun. Das ist Überheblichkeit. Und wenn wir in diese Falle hineinfallen, dann gibt es Probleme. Dann gibt es Reibungen. Solange wir sagen, ich will ganz simpel mit der Tatsache rechnen, Gott redet nicht nur zu mir. Er redet auch zu denen, die mich kennen.